Ja, hallo unsere lieben Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute zurück, mal wieder mit einer normalen Folge, nachdem wir ja letzte Folge eine Bundesliga-Rückblicksfolge gebracht haben. Machen wir jetzt hier wieder mal eine ganz normale Folge. Es ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass wir das letzte Mal so eine Folge gebracht haben. Es sind ein paar Sachen passiert. Der Kanada Grand Prix, die 24 Stunden von Le Mans, das Champions-League-Finale, dann einige Spielertransfers. Also es gibt sicherlich heute wieder einiges zu besprechen und mit mir dabei ist natürlich wie immer der Marvin.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Sommerpause in der Bundesliga, im Fußball und die Formel 1 war zu Gast in Kanada. Fußballtechnisch ist aktuell so ein bisschen Ruhephase, wobei es ja auch das ein oder andere Event auf jeden Fall gibt, wo man aktuell drüber sprechen kann. Formel 1 gehen wir natürlich gleich auch noch weiter drauf ein. Ja, erstmal so über die Woche, bei mir war es eigentlich ganz entspannt, ist jetzt nichts irgendwie viel Spannendes passiert jetzt in den letzten Tagen eigentlich, also eigentlich alles so wie immer, Wetter ist gut, heute könnte es gleich noch ziemlich ungemütlich werden, so wie es aussieht, bin ich mal gespannt, ob da was passiert oder nicht, ja, ziemlich starke Unwetter für heute angemeldet, aber meistens ist ja, wenn sowas so gemeldet wird und so, dann ist nichts und wenn man eigentlich da nicht damit rechnet, dann wird es stark, also ich kann mich noch erinnern, wir hatten oft schulfrei, weil das Wetter anscheinend so schlimm werden soll und dann war meistens gar nichts. Also
wie hieß der O'Connor nochmal, Sabine oder irgendwie sowas?
Ich weiß es nicht mehr.
Irgendwie so. Ja, da war dann gar nichts. Also da war wirklich.
Da hatte man dann schön schulfrei.
Ja. Und genau. Ja. Dann hatte man meistens irgendwie dann halt, wie du gesagt hast, frei und dann am Tag zuvor war da meistens mehr Sturm als am Tag selber. Das war dann manchmal ganz lustig. Ja, nee, bei mir war es auch im Großen und Ganzen ganz entspannt. War jetzt die letzten Tage arbeiten im Gym und war auch noch jetzt in Köln vorgestern bei meiner Schwester, um mein Tattoo auf dem Bauch, mein Löwentattoo, nachstechen zu lassen. Hab dann noch auf dem Weg dahin, sogar hier in der Umgebung, lustigerweise ein paar sehr, sehr schicke Karren gesehen, unter anderem einen Ferrari Roma Spider, der erst vor, ich glaube, 3 Monaten circa vorgestellt wurde von Ferrari. Das hat mich sehr gefreut hier im Umkreis. Es war also 10 Kilometer von dem entfernt, wo ich wohne, einen Ferrari zu sehen, weil das halt hier in der Umgebung nicht so alltäglich ist. Hier fahren mehr Leute Porsche oder hier fahren sehr, sehr viele Leute, muss man sagen, Porsche. Also wenn ich hier in so eine kleinere Stadt fahre, also das ist jetzt keine große, das ist eigentlich wie eine Gemeinde eigentlich. Dort sehe ich eigentlich wirklich jedes Mal 2, 3, 4, 5 Porsche und ein Ferrari dann eher selten. Da hat mich das gefreut. Und sonst, halt nicht viel gemacht. Also wie du es gesagt hast, war jetzt noch gestern, vorgestern war es noch an der Talsperre mit ein paar Freunden, war ganz entspannt. Und ich freue mich jetzt heute diese Folge wieder aufzunehmen. Und ich würde sagen, da kommen wir nämlich direkt mal aufs Champions-League-Finale zu sprechen. Wir müssen, glaube ich, beide sagen, oder ich spreche mal für uns beide, dass wir das Finale nicht ganz gesehen haben. Also wir waren nämlich an dem Abend auf 2 Geburtstagen und auf dem einen Geburtstag, wo wir zuerst waren, dort lief das Finale, dort haben wir aber nur bis zur Halbzeit geguckt und in der ersten Halbzeit ist ja nahezu gar nichts passiert und die zweite Halbzeit habe ich dann nicht gesehen, habe dann nur das Ergebnis gesehen und mir die Highlights angeguckt und Manchester City konnte als zweite englische Mannschaft überhaupt das Triple feiern aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Ich glaube, alles in allem ist das absolut verdient. Man muss halt sehen, was für Mannschaften sie rausgeworfen haben. Sie haben mit Bayern und Real Madrid 2 der Top-Favoriten auf den Champions-League-Titel. Ich will jetzt nicht sagen blamiert, aber sie haben sich schon deutlich geschlagen. Also München hat oder Bayern hat man ja 3-0 zu Hause im Emirates. Nee, heißt Etihad? Doch, es heißt Etihad. Emirates ist von Arsenal. Und auch Real Madrid konnte man zu Hause 4-0 war es, glaube ich, dann abschießen. Und ja, wenn man die ganze Saison sich anguckt, war es, glaube ich, schon verdient für Manchester City. Vom Finale her kann ich jetzt halt, wie gesagt, nicht ganz so viel sagen. Habe nur gesehen, dass Lukaku da halt wirklich das Tor verhindert hat für Inter Mailand mal wieder. Es war natürlich sehr, sehr bitter für die Italiener. Allerdings, ja, wie gesagt, ich kann halt zum Schieflaufen nicht viel sagen. Ich habe mir die Highlights angeguckt. Ich habe Teile der ersten Halbzeit gesehen, wo aber halt fast gar nichts passiert ist. kann halt nur sagen, denke ich, dass es unterm Strich Mensch, dass die zu verdient. Ich wollte gerade zum Glück sagen, zum Glück nicht, weil ich für Inter war, aber insgesamt sehr verdient den Henkelpott gewonnen hat.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, es war am Ende ein spannenderes Spiel, als alle erwartet haben und auch als wir es hier im Podcast gesagt haben. Aber am Ende hat man halt den, ja, Sieger gesehen, den man auch schon vorher erwartet hat. Ja, gibt es nicht viel dran zu rütteln. City hat eine richtig starke Saison gespielt, hat eine richtig geile Mannschaft und hat das einfach auch so völlig verdient, wie es am Ende gelaufen ist und auch dieses Triple zu gewinnen, egal wie jetzt das da alles entstanden ist und so. Ich bin da kein großer Fan von, habe ich ja auch oft gesagt. Und ich gönne es auch keiner Mannschaft so wenig wie City. Aber trotzdem muss man
PSG
halt.
vielleicht noch.
Ja, aber City ist noch schlimmer als PSG, meiner Meinung nach. Also, ja, am Ende muss man dann auch mal aufs Sportliche gucken. Und aus sportlicher Sicht hat es halt einfach Man City verdient. Sie haben richtig starke Spieler dort bei sich. Und das muss man auch mal dazu sagen. Klar haben sie einen Haaland oder so gekauft, aber sagen wir mal, ein De Bruyne ist auch erst zu dem De Bruyne geworden bei City. Natürlich war der früher schon stark, aber so stark ist er bei City geworden. Ein Gündogan hat bei Dortmund bei weitem nicht das gespielt, was er bei City spielt. Ein Bernardo Silva ist bei City eigentlich erst richtig bekannt geworden gefühlt. Also man muss ja, Manuel Akanji, bestes Beispiel,
Das ist echt ein krankes Beispiel.
Bei Dortmund eigentlich gefühlt einer der Hassinnenverteidiger, einer der anfälligsten Innenverteidiger für Fehler, spielt bei City die ganze Saison durch und gewinnt Triple. Also, das ist wirklich, also, wo alle noch gesagt haben, was will der da? Der wird da keine Sekunde spielen. Das muss man halt bei dem Ganzen auch mal sagen. Klar kauft City viel ein, aber sie machen auch aus vielen Spielern richtig viel oder holen aus richtig vielen Spielern richtig viel raus. Das muss man City halt auch mal anrechnen. Und da gehört halt dann am Ende auch nicht nur Geld zu, weil wir haben genug Beispiele, wo das viele Einsetzen von Geld auch in eine ganz andere Richtung geführt hat. Siehe Manchester United vor ein paar Jahren oder so. Also, ja, man muss es halt auch schon anerkennen, dass es da am Ende einfach auch sportlich richtig stark ist, was City dieses Jahr gemacht hat. Und das haben sie in den letzten Jahren trotz des vielen Geldes auch nie so hinbekommen, weil dieses Jahr war City einfach eine Klasse für sich und das hat man auch in jedem Champions League-Spiel, überall hat man das gesehen. Gegen die war einfach kein Kraut gewachsen und das ist echt sehr stark und deshalb haben sie auch diesen Titel sehr, sehr verdient, muss man am Ende ganz klar sagen. Und für Inter, ja, natürlich schade, sie haben da trotzdem gut gefightet, hatten glaube ich sogar zum Ende die eine oder andere noch gute Chance, um auszugleichen. Ja, am Ende hat es nicht gereicht, aber ich glaube, aus Inter-Sicht sollte man sich da nicht irgendwie zu tief verstecken. Ich meine, man hat mit dem Kader, der bei weitem für mich kein Kader ist, mit dem man im Champions League-Finale steht, hat man im Champions League-Finale gestanden und ja, City doch gefordert am Ende auch. Ich meine, wenn eine Mannschaft wie City nur 1-0 gewinnt am Ende, dann hat man schon nicht schlecht gespielt, wenn man das so geschafft hat. Und ja, deshalb kann man, denke ich, aus Inter-Sicht sehr, sehr zufrieden sein, auch wenn man natürlich gern den Pott mitgenommen hat. Aber da muss man einfach sagen, da war einfach Inter chancenlos am Ende gegen diese Klasse. Und
Ja.
ja, das war es dann, glaube ich, schon zum Champions League-Finale. Ansonsten aktuell die Nationalmannschaften ja ein bisschen tätig. Heute fängt die U21 EM an. Bin ich sehr gespannt, was die deutsche Mannschaft da zeigt. Zählt ja als mit einer der Favoriten. Ich glaube, wann haben sie zuletzt? Ich glaube, 2019 haben sie die EM gegen Spanien gewonnen.
Nee, da hat Spanien gewonnen, 2019. Ich glaube, 2017 war es. Ich
Ja,
glaube,
ja.
2017 durch den Kopfball von Mitchell Weise, wenn ich mich noch
Ja,
recht erinnere.
irgendwann
Ich, wer, wer,
haben sie gegen
wer hat
Spanien
die
im Finale gewonnen.
Let ja, wer hat eigentlich die letzte gewonnen? War Deutschland da nicht auch irgendwie weit? Waren die da nicht im Finale sogar oder Halbfinale?
Ich
Ich
guck
glaube,
mal
sie waren im
nach.
Finale. Also Deutschland ist auf jeden Fall mal sehr, sehr weit dort in diesen Finalspielen. In den Finalspielen immer sehr, sehr weit
Und
bei
ist auch dies
Europameisterschaften.
Jahr wieder Favorit.
Ist auch Mitfavorit zusammen mit Frankreich und Italien. Ja, ich bin mal gespannt. Also bei Frankreich zum Beispiel spielen ja auch einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga, zum Beispiel Simakan spielt da. Also die haben schon eine extrem starke Truppe und ich würde auch mein Geld auf Frankreich setzen. Ich habe mir eben so ein Video mal angeguckt über die verschiedenen Spieler. Das ist halt ehrlich krass, was bei Frankreich auf dem Platz so
Also,
läuft.
ganz kurz. Ja, 2021 hat tatsächlich Deutschland gegen Portugal gewonnen. 2019
Stimmt.
hat Spanien 2-1 gegen Deutschland gewonnen. 2017 hat Deutschland gewonnen.
Ja.
Und ja, davor Schweden.
Ja, also
Ja,
sieht man ja,
aber.
dass sie dort in der Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich waren. Und irgendwie kann ich mich auch noch daran erinnern, dass bei den letzten ein, zwei U21-Europameisterschaften ich gefühlt mehr mitgefiebert habe mit der U21 als mit der richtigen, als mit der A-Nationalmannschaft. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, da können wir eine kurze Überleitung gleich machen, an den Leistungen, die die deutsche Mannschaft momentan zeigt. Also das ist halt wirklich sehr besorgniserregend. In weniger als einem Jahr steht die Europameisterschaft im eigenen Land an. Und die Leistung, die die Mannschaft zeigt, ist ja sehr erschütternd. Also ein 3-3 gegen die Ukraine, noch auf noch mit ganzen
Biegen und
Kampf, da lag
brechen.
man, glaube ich, mit Biegen und Brechen. Der 85. lag man, glaube ich, nur 3-1 hin, hat dann irgendwie zwei Tore noch geschossen. Dann hat man gegen Polen verloren und jetzt auch gegen Kolumbien. Ich meine, das sind alles Freundschaftsspiele. Man muss dann so, ne, das ist jetzt nicht so, als würde man irgendwie irgendwelche Quali-Spiele verlieren, aber es ist schon irgendwie besorgniserregend, die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt. Also, weil das war ja halt auch in den letzten großen Turnieren so, dass man halt wirklich sehr, sehr viel Schatten hatte. Also, wenn man an die WM zurückdenkt, oder die letzten beiden Weltmeisterschaften, sind zwar in der Gruppenphase rausgeflogen, bei der letzten Europameisterschaft 2021 ist man auch nur bis ins Achtelfinale gekommen. Also die letzten drei Turniere waren eine sehr, sehr große Enttäuschung. Davor hatte man ja echt einen Run mit 2016 Zweiter in der, Zweiter, ich meine Halbfinale, dann 2014 hat man die WM gewonnen und davor die Jahre war man ja immer mindestens im Halbfinale. Also ja, das ist jetzt momentan eine Serie an Negativereignissen bei großen Turnieren und eigentlich ist es ein Muss, bei der Heim-EM weiterzukommen als die Gruppenphase. Also ich sag mal so, wenn man nicht weiter als das Achtelfinale kommt, dann wäre das schon eine herbe Enttäuschung, weil man hat ja eigentlich auf dem Papier so starke Einzelspieler, egal auf welcher Position, ob es im Tor ist mit Ter Stegen, Trapp, Neuer. Dann in der Verteidigung Mitspieler wie Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Benny Henrichs, dann im Mittelfeld. Ich glaube, da haben wir von der Breite her vielleicht das beste Mittelfeld der Welt. Also Gündogan, Kimmich, Goretzka, also die sind so unfassbar gut eigentlich auf dem Papier, aber was sie dann halt tatsächlich zeigen, ist echt schwach. Da haben wir noch Musiala, Florian Wirtz, einen Kai Havertz, Leroy Sané, Serge Gnabry. Also man hat Thomas Müller auch noch. Also man hat eigentlich so viele gute Einzelspieler, aber irgendwie wollen die nicht als Mannschaft zusammen funktionieren. Und ich frage mich halt, warum? Also bei ihren Mannschaften, wenn ein Ilkay Gündoğan halb so gut spielen würde, wie er jetzt letztes Jahr bei Manchester City gespielt hat, dann, also wenn er in der Nationalmannschaft halb so gut spielen würde, dann wäre alles gut. Wenn ein Kai Havertz finde ich sogar bei der Nationalmannschaft immer noch okay, der macht sogar immer seine Tore, den will ich da gar nicht mit reinnehmen. Aber andere Spieler, den Kimmich, den Goretzka, die haben bei Bayern jetzt auch keine gute Saison gespielt. Aber was die zeigen in der Nationalmannschaft, ist nochmal deutlich unter dem Niveau, was sie bei Bayern letztes Jahr gezeigt haben. Das ist unterirdisch. Also die einzigen, wo du da richtig Bock ansiehst, ist ein Niklas Füllkrug. Und ist ein Jamal Musiala. Sonst sehe ich da bei der Mannschaft auch keinen Willen irgendwie. Also ich habe mir das Spiel gegen Kolumbien nicht ganz angeguckt. Ich habe Teile gesehen. Ich habe auch Teile des Spiels gegen die Ukraine gesehen. Ich hab alle drei Spiele nicht komplett gesehen. Das gegen Polen hab ich gar nichts von gesehen. Aber da ist mir direkt wieder aufgefallen, Füllkrug und Musiala, die wollen da was. Ne? Also die haben Biss, die wollen was machen. Aber so, das hat man ja schon bei der WM gesehen. Da waren ja die ganzen Hoffnungen Deutschlands lagen auf den Schultern von Jamal Musiala, einem 19-Jährigen. Und Niklas Füllkrug, der zu dem Zeitpunkt vor kaum 6 Monaten noch in der zweiten Liga rumgekickt hat. Also das zeigt ja eigentlich, wie verzweifelt die Lage der Nationalmannschaft ist. Und ich verstehe auch nicht ganz, dass Hansi Flick dort immer mit seinen unterschiedlichen Systemen probiert. Natürlich, es sind Testspiele, man muss verschiedene Sachen ausprobieren. Aber er macht ja wirklich jedes Mal was anderes. Und dann kann ja keine Konstanz ins Spiel einfach reinkommen. Da sehe ich einfach ein Problem, dass er zu viel ausprobiert. Ich bin jetzt nicht einer, der direkt sagt, Flick raus, Flick raus, Flick raus. Das finde ich nicht. Wenn er jetzt bei der nächsten EM nicht abliefert mit der Mannschaft zusammen, dann kann man darüber sprechen und über eine Entlassung von ihm nachdenken. Aber noch finde ich das Ganze verfrüht. Also nach einem schlechten Turnier und ein paar schlechten Länderspielen oder ein paar schlechten Testspielen ihn direkt rauswerfen, davon bin ich kein Fan von. Ich bin da Fan von, wenn man auf Konstanz eigentlich setzt. Deswegen muss man jetzt einfach gucken, dass man in dem nächsten Testspiel, ich glaube, man spielt unter anderem gegen Frankreich, wenn ich mich nicht täusche, dass man da einfach Leistung zeigt und Ansätze auch zum Beispiel der WM zeigt. Das hört sich jetzt zwar ein bisschen komisch an, aber wenn man zum Beispiel das Spiel gegen Spanien nimmt, da finde ich, hat Deutschland ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht bei der WM. Und wenn man einfach so mal vielleicht die Formation ausprobiert von dem Spiel und auf die Spieler setzt, auch auf die Spielidee, die man dort hatte, dann kann man erfolgreich sein. Man hat ja, man zeigt ja Ansätze, die nicht schlecht sind, aber im Großen und Ganzen sind dort einfach viel zu viele Fehler bei der Nationalmannschaft. Und ja, bis zur EM ist zwar noch lange hin, aber man muss dringend was verändern.
Ja, auf jeden Fall sehe ich ähnlich. Also ja, es ist zäh und vor allem, also wie ich es verstanden habe, sollte eigentlich diese Testspiele jetzt genutzt werden, um Werbung zu machen, um die Fans wieder zur Nationalmannschaft zu bringen und diesen Bock auf diese Heim-EM nächstes Jahr hier in Deutschland richtig groß zu machen. Aber so im Prinzip macht man eigentlich das Gegenteil. Also ich muss sagen, ich habe mir keine Sekunde von irgendeinem Spiel davon angeguckt. Und ich weiß noch, also früher, klar, lag vielleicht auch dran, dass man kleiner war, aber ich habe mir als Kind, habe ich mir jedes Quali-Spiel, jedes Freundschaftsspiel, wenn Deutschland gespielt
Ja,
hat,
ich
habe ich mir
auch.
jedes Spiel angeguckt, egal wie unwichtig das war. Und jetzt juckt es mich einfach gar nicht mehr, mich jucken gefühlt, nicht mal bei zu großen Turnieren, da hast du richtig, dass du mitfieberst. Also ja, ist schon traurig, was aktuell passiert. Und wie du gesagt hast, ich verstehe es auch nicht ganz. Weil von den Namen her hat man eigentlich einen ganz ordentlichen Kader. Ist ja nicht so, dass es in Deutschland keinen guten Fußball mehr gibt, ganz im Gegenteil. Man hat eigentlich sehr, sehr starke Spieler, aber ja, ich weiß es dann am Ende nicht, woran es dann am Ende liegt. Am Ende liegt es am Zusammenspiel. Mit Flick bin ich deiner Meinung, ich würde ihn auch halten. Und dann muss man einfach sehen, wie es weiter verläuft. Man muss auf jeden Fall mal irgendwelche Lösungsansätze haben, weil davon sehe ich irgendwie aktuell nicht so viel. Ja, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll, muss ich sagen. Ich würde sagen, man muss da einfach jetzt abwarten. Die nähere Zukunft, ich meine, es ist trotzdem immer noch ein Jahr. Das ist auch noch einiges an Zeit, was vergeht. Bis dahin spielt vielleicht noch einer in der Bundesliga auf, der dann auf einmal in die Nationalmannschaft zur EM aufgeholt wird oder sonst was. Bin ich mal gespannt, was da noch so passiert. Und vielleicht zeigt sich auch jetzt jemand bei der U21 EM, der dann mitgenommen wird. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch weiter. Und ich glaube, du wolltest ja noch mal kurz über das ganze Transferkarussell reden.
Ja.
Ja, was ich gerade gesehen habe, ganz spannend, Robin Gosens eventuell zu Union Berlin. Finde ich
Das wäre ein
ein
typischer Union-Transfer.
Ja, wirklich, das wäre so ein Union-Transfer. Ja, und ansonsten, ja, aktuell ist der große Star-Auflauf in Arabien so ziemlich. Also ein Spieler nach dem anderen wird aktuell mit dicken Verträgen in Saudi-Arabien ausgestattet, beziehungsweise es werden Gerüchte zu dem einen und dem nächsten Spieler bekannt, dass sie nach Saudi-Arabien gehen sollen. Ich muss sagen, das nimmt manch langsam Ausmaße aus, die ich ja nicht mehr so fühle. Also, wenn ein Spieler wie Ronaldo, der am Ende seiner Karriere steht, sich da nochmal die Taschen voll macht, ist das die eine Sache. Aber wenn dort Spieler hinwechseln, die noch mitten in ihrer Karriere stehen und eine richtig gute Phase haben, oder zum Beispiel wie Benzema auf bestem Champions League-Niveau eigentlich spielen, wobei, dann finde ich das schon sehr, sehr schade. Und Benzema ist ja jetzt nur ein Beispiel, zum Beispiel Ruben Neves geht ja jetzt zum Beispiel auch dahin und der ist ja gerade eigentlich in seiner Prime so gefühlt, also er spielt ja in der Premier League eigentlich dann auch bei Wolverhampton. Und ja, so ein Spieler geht einfach jetzt nach Saudi-Arabien und macht sich damit eigentlich seine ganze Karriere kaputt, die vielleicht noch von nennenswerten sportlichen Erfolgen gekrönt werden könnte eventuell. Aber das nimmt er nicht mit, sondern geht jetzt fürs Geld nach Saudi-Arabien. Und klar, im Fußball ist viel Geld und meiner Meinung nach ist schon hier in Europa zu viel Geld im Fußball. Und jetzt kommt dann von außen so ein finanzieller Druck auf den Fußball, von einem Land, einer Liga, wo 50% der Vereine dem Staat gehören. Also, ja, keine Ahnung, fühle ich halt einfach
Gesund
gar
ist
nicht.
sowas
Und
nicht.
ich hoffe einfach, dass diesen Trend, dass der nicht fortläufig ist, sondern dass dort schnell ja irgendwie ein bisschen die Bremse draufgegeben wird. Ich meine, wir hatten auch mal die Phase, wo sehr, sehr viele Spieler in die MLS gewechselt sind. Und na klar, jetzt ist Messi in die MLS gewechselt, aber wenn man sich das mal so überlegt, das hat so krass nachgelassen. Also
Ja, und es war auch
mittlerweile.
noch ein bisschen was anderes, fand ich. Also es war da noch so, dass da einige sehr, sehr alternde Stars, wie zum Beispiel Xavi dorthin gewechselt sind, also oder Kaká, Ibrahimovic und so weiter. Das war noch ein bisschen was anderes. Das war ja damals in China so ein bisschen der Fall, dass sie zum Beispiel Alexandre Pato oder Oscar geholt haben. Das war, fand ich, eher so, kann man so ein bisschen mit Saudi-Arabien jetzt vergleichen. Aber wie du es halt schon ansprichst, das Ausmaß ist ein komplett anderes. Also wenn man mal sieht, Koulibaly, Mondi von die beiden Spieler von Chelsea, dann wie du angesprochen hattest, Neves, Hakim Ziyech, Karim Benzema, okay, der ist schon ein bisschen was älter, aber der ist immer noch sehr, sehr krass unterwegs. N'Golo Kanté, also das ist ja echt heftig, wer momentan alles nach Saudi-Arabien geht und ja, nimmt kranke Ausmaße an, meiner Meinung nach.
Ja, also ich hoffe, dass dem Ganzen ein Ende, ein schnelles Ende gesetzt wird. Aber ganz anderes Thema und da bin ich bei einem sehr, sehr spannenden Transfer. Und zwar Kyle Walker zum FC Bayern. Ich bin nicht genau drin, aber es scheint schon ziemlich
Ja,
wahrscheinlich zu sein.
jetzt nicht mehr, jetzt wohl nicht mehr. Denn Manchester City will wohl mit Kyle Walker verlängern und Walker hat zwar mit einem Wechsel geliebäugelt, falls kein Angebot von Manchester City kommt, aber das Angebot von Manchester City soll wohl sehr gut für ihn sein, weswegen eine Vertragsverlängerung jetzt wohl auch sehr gut möglich ist. Der Deal mit Bayern ist noch nicht geplatzt, er kann sich einen Wechsel immer noch sehr gut vorstellen. Allerdings, jetzt komme ich mir gerade so vor wie so ein Transferexperte, wie ich das Ganze die ganze Zeit ausdrücke. Allerdings ist das Ganze noch nicht in trockenen Tüchern. Man weiß noch nicht, was passiert. Also ich glaube, im nächsten Tag werden wir etwas schlauer sein, wo jetzt der Transfer ja zu 99,9% fix ist bei Guerrero. Der war nämlich heute zum Medizincheck in München. Und noch ein Transfer, der, glaube ich, sehr, sehr spannend ist und finde ich auch eine sehr, sehr große Auswirkung haben könnte, ist der Transfer von Kai Havertz zu Arsenal London.
Stimmt.
Finde ich ein sehr krasser Transfer. Ich finde, Kai Havertz würde perfekt in die Mannschaft von Arsenal passen. Diese junge, wilde Mannschaft mit einem Spieler von Kai Havertz Niveau, der sicherlich sehr, sehr stark ist, der letztes Jahr in allen Sachen den Bestwert beim FC Chelsea hatte. Der hatte die meisten Tore, die meisten Vorlagen, sogar die meisten gewonnenen Zweikämpfe, die meisten Spielminuten, glaube ich, auch und alles drum und dran. Also er hat in der schlechten Chelsea-Saison noch das Beste gezeigt. Und deswegen finde ich, passt er sehr gut dahin. Ist dann vielleicht ein bisschen schwierig mit den Chelsea-Fans, weil Arsenal, Chelsea sind ja beide Mannschaften aus London. Also da könnte es schon, glaube ich, zu Reibereien kommen. Also wenn er dann zurück in die oder an die Stamford Bridge kommen würde, könnte ich mir vorstellen, dass es da Pfiffe gibt, obwohl er ja sogar die Blues damals 2021 zum Champions-Sieg geschossen hat. Der Deal soll so gut wie fix sein. Da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Und noch ein weiterer Transfer eines deutschen Nationalspielers ist der von Ilkay Gündoğan von Manchester City zum FC Barcelona. Er wollte, glaube ich, noch mal etwas Neues ausprobieren. Jetzt gerade nach diesem Riesenerfolg mit City, wo er mit ihnen den lang ersehnten Champions League-Titel gewonnen hat, möchte er sich, glaube ich, dem FC Barcelona widmen und noch mal in einer großen Mannschaft spielen. Unter Xavi spielen, seinem Vorbild, hat er, glaube ich, mal gesagt. Deswegen für ihn sicherlich eine coole Sache, für City eine gute Sache, weil sie lassen einen verdienten Spieler früh genug ziehen. Für Barcelona ist es eine super Sache, weil sie kriegen ablösefrei einen Weltklasse-Spieler, muss man sagen. Also Gündoğan war letzte Premier League-Saison einer der besten Mittelfeldspieler und auch international gesehen hat er sehr, sehr starke Leistung gezeigt, wie ich gesagt habe. Hätte er oder würde er 50% seiner Leistung bei City oder von City bei der Nationalmannschaft leisten, dann wäre es sehr, sehr gut. Und ja, Bayern noch ganz kurz war wohl auch dran an Kai Havertz, allerdings ist man dort wohl etwas zu spät gekommen, da da Arsenal wohl schon früher bei Havertz war und ihn verpflichten wollte. Real Madrid war ja auch noch kurz in dem Poker drin. Die wollten sich jetzt aber oder wollen sich jetzt hundertprozentig nach dem Abgang von Karim Benzema auf Kylian Mbappé konzentrieren. Die Sache ist natürlich auch noch nicht gegessen. Was einen möglichen Stürmer beim FC Bayern angeht, bleiben auch noch einige Fragezeichen, als auch in der Innenverteidigung. Dort war man war mit Kim in Gespräch von Neapel. Das Ganze ist wohl aber in den letzten Tagen auch wieder wohl weniger geworden. Also ich habe weniger gelesen, weniger gehört, habe nochmal nachgeguckt. Allerdings soll Bayern wohl immer noch großes Interesse an ihm haben, was dann ja auch ein Wechsel von Lucas Hernandez mehr oder weniger herbeiführen würde. Also einiges los auf dem Transfermarkt. Du hast ja auch noch einen Transfer jetzt bestätigt bekommen vom FC. Da kannst du ja auch noch mal deine Meinung drüber abgeben.
Ja, ich hatte ja schon in der Bundesliga-Folge drüber geredet. Also ja, erster Transfer, der vom FC bekannt gegeben wurde, war Luca Waldschmidt. Ich glaube, soweit ich weiß, per Laie. Ja, also ich hab's in der letzten Folge schon gesagt, halte ich jetzt im ersten Moment nicht allzu viel von, weil er aktuell ja einfach, finde ich, jetzt nicht wirklich Leistung gebracht haben, die für ihn sprechen. Aber insgesamt ist es ein Spieler, der theoretisch vom reinen Können, vom reinen Talent was mitbringt, was er gut kann. Und das ist ja Steffen Baumgarts Spezialität, solche Spieler ja wieder in ihre Bestform zu bringen. Und ja, deshalb kann ich mir gut und gern vorstellen, dass er auch richtig starke Leistung beim FC bringt. Aber das ist so ein Transfer, da muss man erstmal abwarten. Ich finde, viel falsch machen kann man damit nicht. Ja, entweder er spielt halt, bringt gute Leistung oder er sitzt halt auf der Bank. Ja, bin ich sehr gespannt, was da läuft. Und dann hat man sich noch, ich muss sagen, ich habe den Namen. Achso, mit Davie Selke hat man verlängert bis 2026. Finde ich gut. Also Davie Selke, ja klar, also ich finde, man sollte das jetzt auch noch nicht überbewerten. Ich meine, er hat jetzt ein paar Türchen mal geschossen, aber ansonsten ja, muss man das auch erstmal abwarten. So, also ich finde, man sollte da jetzt nicht wirklich jetzt schon sagen, ja, ist der Beste oder so. Also da fehlt mir, finde ich, noch zu viel. Klar, er hat jetzt in den letzten Spielen gut gespielt. Für ihn gilt es darum, jetzt eine richtig gute Sommerpause hinzulegen, eine gute Sommervorbereitung, Saisonvorbereitung. Und dann nächstes Jahr auf jeden Fall ja, sein Können unter Beweis zu stellen und richtig was zu zeigen, bevor man ihn jetzt zu früh allzu hoch lobt. Da bin ich kein Freund von. Klar, er hat sich gebessert, gesteigert im Vergleich zu seinen vorherigen Leistungen. Aber ich würde das jetzt noch nicht zu hoch hängen. Und dann hat sich der FC noch für die 6 Jakob Sten Christensen gekauft oder verpflichtet. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Also muss ich sagen, habe ich nichts mit am Hut. Gilt als Elias Skiri-Ersatz. Ich weiß nicht, also ich gucke mir hier gerade die Bilder auf seinem Instagram-Account an. Ich sehe hier das Zeichen, aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Verein ist. Also,
Perfekt.
ich denke mal, er kommt irgendwie aus der dänischen Liga oder so. Ja, bin ich sehr gespannt, was der zeigt. Köln und Dänen, das ist eigentlich immer ein gutes Omen. Bin ich mal gespannt, wie es läuft. Junge, was geht hier eigentlich draußen ab?
Ja, es ist hier Weltuntergang.
Ist ja gefühlt. Also, es ist nicht richtig stark am Blitzen oder so, aber es ist hier schon am Regnen und es deutet sich sowas an. Ja, mal sehen. Ja, jedenfalls bin ich da mal gespannt, was er leisten kann. Der FC hatte generell angerissen, auch schon, dass man für einen Skiri-Ersatz auch tief in die Tasche greifen wolle. Bin ich mal gespannt, ob da vielleicht noch was kommt oder so. Dann ist man jetzt noch im Poker um einen Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger, auf jeden Fall für einen Außenverteidiger von Wien Wiesbaden eingestiegen. Gegen Hannover und Hamburg, die da auch wohl drin sind, habe ich jetzt vorgestern gelesen. Also Köln ist da sehr aktiv aktuell.
Bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ich glaube, wenn man den Kader jetzt so im Großen und Ganzen zusammenhalten kann und jetzt nicht noch irgendwen verliert, ja, kann das nächste Saison auf jeden Fall wieder eine solide Saison werden. Und wenn man dann noch den einen oder anderen guten Zugang verbucht, dann kann das was werden. Also wie gesagt, ein Luca Waldschmidt ist für die Offensive vielleicht auf der 10 oder so, wo man jetzt ohne Uth, der ja langzeitverletzt ist, nicht wirklich wen hat, der das zu 100% kann, ist Luca Waldschmidt, denke ich, ein Spieler, der das auf jeden Fall drauf hat und wo ich gespannt bin, ob er vielleicht die Köln-Offensive bereichern kann, wo Köln auf jeden Fall noch Bereicherungspotenzial hat. Und ja, muss man dann einfach mal abwarten, was da noch so kommt für Transfers aus unserer Sicht und generell für Bundesliga-Transfers. Bin ich einfach mal sehr gespannt, was dort noch so passiert. Auch Niklas Füllkrug, den wir ja vorhin angesprochen haben, auch da gibt es ja viele Gerüchte rundherum. Und ja, ansonsten denke ich, war es das dann mit dem Transferspektakel. Und wenn du nichts hinzuzufügen hast, würde ich sagen, kommen wir mal zur Formel 1.
Ich würde noch kurz vorher, was heißt kurz, ich würde noch, bevor wir zur Formel 1 kommen, weil das ja immer so ein Thema ist, was wir ziemlich großflächig betrachten, würde ich noch kurz über die 24 Stunden von Le Mans
Ach
sprechen.
so, ja, ich dachte, ja, okay, können wir erst machen, ja.
Ja, die ja ein Spektakel geboten haben, wie wir es lange Zeit nicht mehr gesehen haben. Es war ein super spannendes Rennen. Es war in der Hypercar-Klasse mal wieder einiges zu bieten. Kurze Erklärung für die, die jetzt in der ganzen Le Mans-Langstreckensache nicht ganz so drin sind. Es gibt drei unterschiedliche Klassen in Le Mans. Es gibt einmal die GTE-Klasse, es gibt einmal die LMP2-Klasse und die Hypercar-Klasse. Und die Hypercar-Klasse ist die Klasse, die eigentlich so sage ich mal, jeden interessiert. Das, also man sagt, der Sieger von Le Mans kommt aus der Hypercar-Klasse. Man kann natürlich auch, man spricht vom Gesamtsieg in den anderen Kategorien, wenn man LMP2 und GTE gewinnt. Aber die Hypercar-Klasse ist halt die Klasse, wo alle Augen drauf gerichtet sind. Und in den vergangenen 5 Jahren war das dort ein ja, Alleinmarsch von Toyota. Toyota ist als einziger Werkshersteller dort angetreten. Es sind nur die Glickenhaus-Autos und ein Nicht-Werksalpin dort in den vergangenen Jahren gefahren. Also es waren keine großen Marken vertreten. Das hat sich allerdings dieses Jahr geändert. Und zwar war Ferrari nach genau 50 Jahren wieder bereit, in die Langstrecke einzusteigen, weil man durch den Budget Cap in der Formel 1 einige Reserven noch offen hatte und man so viel Geld übrig hatte und dass man gesagt hat, ja, wir haben das ganze Geld hier noch übrig, das investieren wir jetzt in ein Hypercar-Team. Dann ist Porsche zurückgekehrt nach Le Mans, das erfolgreichste Team in Le Mans mit 18 Gesamtsiegen, dann oder 19 Gesamtsiegen, wenn ich mich jetzt sehr, 19 müssten es sein, mit 19 Gesamtsiegen. Dann ist Cadillac beigetreten, so wie Peugeot. Und habe ich jetzt wen vergessen? Peugeot, Cadillac, nee, ich glaube, das war's. Die Glickenhaus-Autos sind natürlich auch noch gefahren. Und ja, es ist also mal wieder richtig spannend gewesen. Und ich habe mich sehr auf dieses Rennen gefreut. Es waren schon drei Rennen in der Langstrecke zuvor: eins in Sebring, eins in Portimao und eins in Spa, die für Ferrari als neues Team auch durchaus erfolgreich liefen. Im ersten Rennen konnte man in Sebring die Pole Position sich ergattern und wurde dann im Rennen Dritter. Und in den anderen zwei Rennen konnte man in Portimao einen zweiten Platz und einen dritten Platz ja, bejubeln. Ich muss mal hier ganz kurz mein Fenster zumachen, weil der Regen nimmt hier gerade drastisch zu, sodass es jetzt hier schon in mein Zimmer regnet. So, perfekt. Ja, also es lief schon ziemlich gut für Ferrari. Unter anderem in einem der Ferrari-Autos saß oder sitzt Antonio Giovinazzi, der Ex-Fahrer von Alfa Romeo. Und ja, ich habe mich einfach sehr gefreut auf Le Mans, weil es für Ferrari eine Möglichkeit war, diese schlechte Formel-1-Saison, die man bis jetzt hat, oder diese mittelmäßige Formel-1-Saison, sagen wir es mal so, da mit der Hypercar auszubessern, mit Le Mans auszubessern. Und ja, es fing schon mal sehr vielversprechend an, denn man konnte die Doppel-Pole-Position sich im Qualifying holen. Die Nummer 50 von der Nummer 51, also unter anderem in der 50 saß Antonio Fuoco, der war in der Formel 2 Teamkollege von Charles Leclerc bei Prema,
konnte die Pole Position sich für die Nummer 50 sichern. Dahinter der zweite Ferrari 51 und dann kamen mit über 1,4 Sekunden Abstand die beiden Toyotas auf 3 und 5. Auf der 4 war noch ein Porsche. Es war dann ein sehr ereignisreiches Rennen. Wir gehen jetzt hier nicht auf alle Einzelheiten ein. Das wäre jetzt zu viel des Guten. Das wird den Rahmen hier komplett sprengen. Allerdings ja, gab es sehr, sehr viele Wetterkapriolen. Also zweimal hat es sehr extrem angefangen zu regnen. Einmal in der Nacht oder nicht in der Nacht, aber um 10 Uhr und einmal am frühen Abend, am späten Nachmittag, so gegen 17 Uhr. Dort war an manchen Stellen komplett Aquaplaning, an manchen Stellen war es komplett trocken. Und ja, bei dem Top-Favoriten Toyota fiel die Nummer 7 nach einer Kollision mit einem GT-Auto in der Nacht, ich glaube ziemlich genau um 0 Uhr oder 1 Uhr, ich weiß nicht mehr ganz genau, aus. Dann hatte man nur noch ein Auto im Rennen, während bei Ferrari noch zwei Autos im Rennen waren. Allerdings hat sich der 50er Ferrari, der von der Pole Position war, in den Nachtstunden aus dem Kampf um den Sieg verabschiedet, da er sehr, sehr viele Probleme mit der Bremse hatte, weswegen er, ich glaube, 4 Runden an der Box stand. Und dadurch hat man so einen hohen Abstand gehabt, dass es nicht mehr möglich war, vorne an der Spitze zu kämpfen. Allerdings entfachte dann dieser Kampf zusammen zwischen der Toyota Nummer 8 und dem Ferrari Nummer 51. In der Nacht konnte die 8 von Toyota den Ferrari überholen. Allerdings in den Morgenstunden hat man dann die Pace des Ferrari gesehen, der sich dann die Führung zurückerobern konnte, dann die Führung auf circa eine Minute ausbauen konnte, dann allerdings eine Minute lang in der Box stand, weil das Auto nicht angesprungen ist. Toyota konnte dann wieder die Führung übernehmen, Ferrari hat allerdings dann wieder den Toyota eingeholt und dann, ja, war es ein spannendes Rennen, beide haben sich abgetastet und gegen Ende Toyota dann die Pace richtig angezogen. Allerdings hat dann der Toyota-Fahrer Hirakawa, ich glaube 1,5 Stunden war es circa vor Schluss, das Auto in Anage verloren, also in der Kurve in Le Mans. Und dann betrug der Abstand auf den Ferrari 3,5 Minuten, weswegen dann Ferrari sich logischerweise dazu entschieden hat, das Ganze jetzt locker anzunehmen und Pace rauszunehmen, das Auto zu schon, was noch geklappt hat. Allerdings ist dann beim letzten Stopp rund 20 Minuten vor Rennende wurde es nochmal sehr, sehr spannend, nachdem der Ferrari wie schon mal ein paar Stunden zuvor beim Boxenstopp einfach nicht angesprungen ist, stand er wieder ungefähr eine Minute, ich glaube sogar ein bisschen länger. An der Box hat dann einiges von seiner Führung verloren. Allerdings war es dann insgesamt doch kein Problem. Mit, ich glaube, 1 Minute 45 Sekunden Vorsprung fuhr der Ferrari Nummer 51 übers Ziel und gewann. Ja, das erste Mal nach 58 Jahren für die Marke aus Italien das Rennen in Le Mans. Beim Comeback nach 50 Jahren direkt erfolgreich. Also man muss sagen, das ist ein Riesenerfolg für Ferrari gewesen. Ich würde sagen, das ist der wichtigste Sieg für die Marke seit dem letzten Formel-1-Titel, weil es einfach sehr, sehr viel bedeutet. Le Mans zu gewinnen ist sehr viel wichtiger als die Gesamtklasse der WEC zu gewinnen, weil man sagt nicht, ja, die haben die WEC gewonnen, sondern man sagt, die haben Le Mans gewonnen. Le Mans wird generell als wichtigstes Rennen der Welt betrachtet, einfach weil es 24 Stunden lang geht, weil dort ja so viel passiert und es ist einfach so ein Ausdauer. Rennen, was ja, es gehört ja auch zu Triple Crown zusammen mit dem Indy 500 und dem Monaco Grand Prix. Und ja, es ist einfach für die Marke ultra wichtig, weil man hat in den vergangenen Jahren in der Formel 1 keinen Titel gewonnen oder in den vergangenen 16 Jahren, muss man sagen, keinen Titel gewonnen. Und dann beim Comeback, beim ersten Antritt nach 50 Jahren Le Mans zu gewinnen, war sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es lag auch zum Teil daran, weil einfach Ferrari, glaube ich, ohne Druck an die ganze Sache gegangen ist. In der Formel 1 ist es einfach so, dass Ferrari einfach immer diesen Druck hat, sie müssen abliefern, sie müssen abliefern. Und in Le Mans war es so, keiner hat erwartet, dass sie beim ersten Mal direkt gewinnen. Jeder hat gesagt, wenn sie aufs Podium kommen, wäre das ein gutes Ergebnis. Und alles, was dazu kommt, ist ein Bonus. Und dass man es dann direkt schafft zu gewinnen, ist natürlich unfassbar wichtig. Und ja, es macht mich. Oder es hat mich dann sehr glücklich gemacht. Ich habe das Rennen die ganze Zeit, hab die ganze Zeit mitgefiebert, weil es wirklich für Ferrari als Marke so ein wichtiges Rennen war. Und dass man dann es beim ersten Versuch direkt geschafft hat, dieses Rennen zu gewinnen, ja, ist einfach wunderschön gewesen. Und ja, es bessert natürlich auch das ganze Jahr aus. Dann am Ende des Jahres, wenn John Elkann, der CEO von Ferrari, bei der Weihnachtsfeier die Rede hält, kann er dann am Ende des Jahres sagen: Ja, wir haben Le Mans gewonnen, das war ein gutes Jahr so. Also dann juckt es gefühlt nicht, was sonst passiert ist. Und man hat es ja auch in anderen Rennklassen gesehen. Also man hat es ja zum Beispiel am Nürburgring gesehen, beim 24-Stunden-Rennen konnte Ferrari auch gewinnen. Natürlich war das mit dem GT-Auto, mit dem 296. nicht mit dem 409P das Hyperauto, sondern das war ja auch kein Werkseinsatz von Ferrari und trotzdem war man dort das erste Mal überhaupt am Nürburgring damals erfolgreich. Also es zeigt einfach, dass Ferrari in eigentlich jeder Rennserie außerhalb der Formel 1 super erfolgreich ist. Ich meine, sie haben Le Mans gewonnen, sie haben Nürburgring gewonnen. In der Langstrecke läuft es generell sehr, sehr gut und sonst fährt Ferrari ja nicht bei anderen Rennen mit, sonst haben sie ja noch ihre Ferrari Challenge, wo nur Ferraris fahren. Auf dem Straßenautomarkt ja, ist Ferrari läuft bei keiner Marke so gut, was die Umsätze angeht, was auch den reinen Rohgewinn pro Auto beträgt. Was die Aktie angeht, ist Ferrari auch sehr weit oben. Also es läuft eigentlich bei dieser Marke so gut. Es läuft eigentlich alles perfekt, außerhalb der Formel 1. Und auch in der, oder auf die Formel 1 ist ja mit das größte Augenmerk gerichtet. Also es wäre jetzt noch gut, wenn man diesen Punkt der Rennserie, also die Formel 1, noch abklappert und dort erfolgreich wäre. Wobei man ja auch sagen muss, das letzte Rennwochenende lief ja nicht komplett unerfolgreich.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal Le Mans, super Rennen. Du hast jetzt, glaube ich, alles dazu gesagt. Da brauche ich jetzt nicht viel hinzufügen. Ich habe es auch sehr reichweitig verfolgt. Das war wirklich ein super Rennen mit hin und her und Regenchaos und hier und da. Also es war sehr, sehr viel Spannung in diesen 24 Stunden, wo was man so auch nicht gewöhnt ist, dass es so dermaßen spannend ist. Vor allem nicht in Le Mans, wo ja in den letzten Jahren, wie du, glaube ich, auch schon angesprochen hast, eigentlich nur Toyota am Zug war und nicht wirklich ein Konkurrent da war. Hatte man dieses Jahr richtig Spaß, das mitzuverfolgen und hat richtig Bock gemacht. Auch in den anderen Klassen gab es ja einige geile Fights und ja, es hat wirklich richtig Spaß gemacht, diese 24 Stunden über ganze 24 Stunden zu verfolgen. Ja, war wirklich ein richtig geiles Ereignis. Ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn dort noch mehr Teams dabei sind und es noch geiler wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, du hast die Ferrari-Leistung am vergangenen Wochenende schon angesprochen und damit kommen wir dann jetzt zur Formel 1 in Kanada. Und ja, Ferrari war sehr souverän, würde ich sagen. Also haben im Vergleich zu den letzten Rennwochenenden sich deutlich verbessert, haben eine für sie sehr akzeptable Leistung gezeigt und sind am Ende Vierter und Nee.
Fünfter, ja, doch,
Ja,
P4,
doch,
P5.
doch, ja, doch, doch. Vierter und Fünfter geworden. Und das trotz der schlechten Ausgangslagen bei der Fahrer, die ja von eher weiter hinten gestartet sind, haben sie während des Safety Car eine andere Strategie gewählt als alle anderen und sind damit sehr, sehr gut gefahren. Was sehr auffällig war, dass der Ferrari viel besser mit den Reifen klargekommen ist, als das zuletzt der Fall war. Also, das war sehr, sehr auffällig. Der Ferrari ja ein sehr reifenfressendes Auto bisher in der Saison gewesen und da wollte man ja dran arbeiten und das scheint man auch erfolgreich geschafft zu haben. Ja, kam deutlich besser, Reifen schon da klar und hatten trotzdem eine gute Pace, um dann am Ende auf 4 und 5 zu stehen und das war wirklich ja, ein herausragender Plan von Ferrari und endlich mal die richtige Strategie, wo du dich ja im ersten Moment schon wieder aufgeregt hattest,
Ja, habe ich auch.
dass Ferrari da als einzige während des Safety Cars nicht reinkommt, weil
Ja, ich hatte gesagt,
ein Safety Car so im sage ich mal, Fenster eines Boxenstopps löst bei einem halt direkt aus, dass alle rein müssen sofort. Aber Ferrari hatte da einen anderen Plan und ich dachte auch erst, um ehrlich zu sein, ja, was tun sie denn da? Weil es ist einfach so, wenn ein Safety Car rauskommt in Nähe des Boxenstopp-Fensters, direkt rein. Das ist so die Kurzschlussreaktion. Ferrari hat sich aber nicht von der Kurzschlussreaktion leiten gelassen, haben beide Autos rausgelassen gelassen. Man hätte sich auch einfach einen reinholen können und
das
einen
meinte ich nämlich,
rausgelassen.
das wollte ich, das wollte ich, dass man splittet.
Ja. Aber man hat sich dafür entschieden, beide rauszuholen und am Ende war das die goldrichtige Entscheidung, die Entscheidung, die Ferrari oft verfehlt hat in der Strategieabteilung in den letzten Jahren ja eigentlich schon. Und ja, diesmal haben sie es richtig gemacht. Und ja, war sehr schön zu sehen aus Ferrari-Sicht, dass man da einen halben Erfolg da mal nochmal einfahren konnte mit diesem Platz 4 und 5, nachdem es bisher sehr, sehr enttäuschend lief. Ja, ähnlich zufrieden war, glaube ich, Fernando Alonso und Max Verstappen nach dem Rennen, die beide ja, ihre Plätze halten konnten und ja, Verstappen Platz 1, was auch sonst, und Alonso Platz 2 eingefahren haben. Ja, Fernando mit einem sehr starken Rennen. Der Aston läuft weiterhin gut. Die Updates waren gut. Man konnte Mercedes die Stirn bieten. Mercedes ist näher rangekommen, aber zumindest der Aston, in dem Alonso sitzt, ist gefühlt immer noch trotzdem stärker. Ja, es war ein sehr, sehr starkes Rennen von Fernando Alonso. Es war ein spannender Kampf zwischen Hamilton und Alonso, muss man tatsächlich sagen, weil die Gap jetzt auch nicht so groß war. Also es war immer wieder so das Gefühl, vielleicht kommt Hamilton da nochmal ran oder vielleicht ist das oder das. Also es war einen spannenden Zweikampf um Platz 2. Und ja, Fernando hat es stark gemacht und sich diesen Platz 2 geholt. Ist er sehr, sehr zufrieden mit. Ich denke, Hamilton hätte schon gern diesen Platz 2 gehabt. Also vor allem, nachdem er sich am Start dann da auch hingesetzt hatte, war schon sein Ziel, das zu halten. Ich glaube, er ist mit dem Platz 3 nicht ganz zufrieden. Natürlich ist Mercedes mit ihrer Entwicklung sehr zufrieden, aber ich glaube, man möchte schon aus Mercedes-Sicht vor seinem Kundenteam stehen und nicht hinter, beziehungsweise hinter einem Fahrer seines Kundenteams, denn das muss man auch so klipp und klar sagen. Also Lance Stroll, nachdem er ja am Anfang noch halbwegs mitgehalten hat und auch immer so auf Platz 6, 7 unterwegs war, was ja für ihn auch völlig in Ordnung hat, dann hatte er, glaube ich, ein, zwei bittere Ausfälle durch technische Probleme. Ja, aber jetzt muss man tatsächlich sagen, also, puh, da muss was kommen. Zwar hat er jetzt nochmal Punkte geholt und ist Neunter geworden, aber im Qualifying war er, glaube ich, wieder nicht in Q2.
Nee, ist Q1
Und
rausgeflogen.
ja, ja, im Rennen dann Platz 9, während sein Teamkollege auf Platz 2 fährt. Und das nicht irgendwie aufgrund, weil er ja irgendwie Glück hat oder so, sondern einfach, weil er die Pace dafür hat, auf Platz 2 zu fahren. Also genauso wie Max Verstappen die Pace hat, um auf Platz 1 zu fahren. Da muss ich tatsächlich sagen, das ist mau, was Lance Stroll da über jetzt die letzten 4, 5 Rennwochenenden, glaube ich, schon zeigt. Also da kommt nicht wirklich viel von dem Kanadier. Vor allem auf seiner Heimstrecke hätte ich da durchaus mehr erwartet von ihm. Und ja, er muss sich auf jeden Fall straffen. Natürlich hat er den Rücken von seinem Vater im Team, aber nichtsdestotrotz muss er mehr zeigen. Und ich rede nicht davon, dass er mit einem Alonso mitfahren muss. Das ist nicht sein Anspruch. Lance Stroll ist ein durchschnittlicher F1-Fahrer, würde ich sagen, der nicht den Anspruch, also der nicht den Anspruch haben kann, mit einem Alonso mitzufahren. Das kann er einfach nicht stemmen. Also dafür ist er einfach zu schlecht. Das muss man einfach so sagen. Beziehungsweise vielleicht auch Alonso zu gut. Das sollte nicht sein Anspruch sein, aber meiner Meinung nach sollte trotzdem der Anspruch von Lance Stroll sein, jedes Rennen in der Top 6 zu stehen. Also mit dem Auto muss das sein. Und normalerweise ist schon ein sechster Platz zu wenig, wenn dein Teamkollege schneller ist als alle außer die Red Bulls. Ja, muss ich tatsächlich sagen. Also Stroll muss sich echt straffen. Vor allem bei seinem Heimrennen hätte ich halt, wie gesagt, dort mehr erwartet. Ja, ansonsten, neben Hamilton gab es ja auch noch George Russell. Für den war das ein Wochenende zum Vergessen, beziehungsweise ein Sonntag zum Vergessen. Im Qualifying war es ja alles schön und auch gut. Und er war hinter Hamilton auf Platz 4. Hat auch einen guten Start, hätte sich fast an Alonso vorbeigedrückt, hat er dann leider nicht geschafft, aus seiner Sicht. Und ja, war dann die ganze Zeit auf Platz 4, konnte die Pace aber gut halten, eigentlich von Hamilton und Alonso. Ja, und dann kam halt dieser Fehler, kurz vor der Haarnadel, in der Kurve vor der Haarnadelkurve, ist da über den Curb, dann hat er es halt das Auto verloren und ist in die Wand. Er konnte, wie auch immer, noch weiterfahren. Aber nachdem man dann gesehen hat, dass ja, das nicht so viel bringt und dass es nicht auf Punkte rauslaufen wird, er war zwar dann wieder in der Top 10, aber er hätte wahrscheinlich nochmal stoppen müssen, hat man dann halt einfach das Auto aufgrund von angeblichen Schäden rausgenommen, um Kilometer zu sparen. Ja, für Russell ein schlechtes Wochenende, vor allem weil man sagen muss, dass Hamilton aktuell wieder ein bisschen die Oberhand hat, nachdem Russell ihn ja überraschend für einige ja im letzten Jahr eigentlich gut dominiert hat. und auch Anfang dieses Jahres besser war. Ist jetzt so die letzten Wochenende, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Hamilton Russell so ein bisschen den Schneid aktuell abkauft und sich deutlich verbessert hat und deutlich besser mit der Situation zurechtkommt und den ja sozusagen noch Neuling bei Mercedes im Vergleich zu ihm wieder besser im Griff hat und macht das wirklich gut. Und für Russell entsteht natürlich da auch so ein leichter Druck, weil man von ihm vielleicht schon erwartet, dass er dann auch mal Hamilton schlägt und dem Alten zeigt, was der Junge drauf hat. Ja, das macht Hamilton richtig gut und so ein Wochenende wie dieses kann Russell in der Situation natürlich dann nicht gebrauchen.
Nee, auf keinen Fall. Also George Russell komplett selbstverschuldet da verunfallt. Es war eigentlich nur in Miami so das Wochenende, wo er Hamilton komplett im Griff hatte. Weil wenn man sich sonst die Rennen so anguckt, war Hamilton eigentlich, auch wenn Russell, glaube ich, zum Beispiel mal in Saudi-Arabien vor ihm war, insgesamt der bessere Fahrer. Er macht weniger Fehler, er ist schneller, muss man einfach ganz klar sagen. Lewis Hamilton ist momentan der bessere Fahrer bei Mercedes. Ja, bei Aston Martin, wie du es schon angesprochen hast, Lance Stroll fährt da hinten im Qualifying irgendwie auf Platz 16, wird dann im Rennen 9., was ganz okay ist. Aber wenn man einfach sieht, was Alonso macht, der ist da, ich glaube, 6, 7, 8 Sekunden hinter Verstappen ins Ziel gekommen und Stroll hängt da irgendwo im Mittelfeld rum. Das kann es natürlich nicht sein. Und auch Sergio Perez muss sich, glaube ich, einiges an Kritik anhören und das auch zu Recht. Ich meine, er schafft es jetzt zum dritten Mal in Folge nicht ins Q3 mit dem mit Abstand schnellsten Auto, das muss man einfach so klar und deutlich sagen. Er schafft es nicht mit frischen Mediums an die Ferrari mit frischen harten Reifen ranzukommen. Und das sollte einen, denke ich mal, schon zum Denken anregen. Ich denke mal auch, dass bei Red Bull intern dort schon einige Gespräche momentan laufen über vielleicht eine mögliche Ersetzung von Perez, weil ich meine, was hat Red Bull für Ziele? Ich meine, sie werden safe Fahrer-Weltmeister, sie werden safe Konstrukteurs-Weltmeister. Sie wollen dann halt, dass der zweite Fahrer auf Platz 2 am Ende steht in der Fahrer-WM. Sie wollen den Doppelsieg haben, das hatten sie noch nie. Selbst zur Zeit von Vettel und Mark Webber hatten sie diesen Erfolg nicht. Letztes Jahr haben sie es nicht geschafft. Da ist Leclerc dazwischen gefunkt. Und dieses Jahr, ich sag mal so, es wird nicht einfacher, ne? Also Aston Martin, Mercedes und Ferrari, die holen alle auf. Die sind natürlich immer noch weit weg von Red Bull insgesamt. Allerdings, wenn man sieht, Mercedes ist jetzt mit dem neuen Autokonzept deutlich konkurrenzfähiger geworden. Alonso mit den neuen Updates beim Aston war dieses Wochenende stark und Ferrari war überraschenderweise auch wieder nicht ganz vorne dabei. Aber sie waren sicherlich gut und hätten sie eine bessere Startposition gehabt, hätte ich es für möglich gehalten, dass sie aufs Podium gefahren wären, weil Leclerc ist am Ende Vierter geworden mit 4 Sekunden Abstand oder so zu Hamilton auf Platz 3. Und Dr. Helmut Marko hat dann sogar noch gesagt, dass er hat gesagt, dass die Ferrari zum Glück von weit hinten gestartet sind, weil wenn die von weiter vorne gestartet wären, dann hätten sie um den Sieg mitfahren können, weil sie auf allen Reifen die schnellsten waren. Das glaube ich jetzt nicht direkt, weil Max Verstappen hat sicherlich auch nicht Vollgas gegeben, auch wenn es teilweise so aussah. Er hat sich ja ein paar Runden vor Schluss fast selbst aus dem Rennen gehauen, weil er über den gleichen Körper wie George Russell gefahren ist. Und man muss halt noch sagen, Max Verstappen ist über einen Vogel gefahren, der war in seiner Brake Duct, also in der Bremsbelüftung, da irgendwie festgehangen. Und das hat ihm sicherlich auch nicht viel gebracht. Also ich glaube, Red Bull ist insgesamt zwar noch das stärkste Auto, allerdings holen die anderen Teams auf und das sieht man ja auch. Ich meine, Fernando Alonso, ich glaube, der ist 9 Punkte hinter Sergio Perez. Er wurde bei der Pressekonferenz gefragt, ob er ihn überholt in der WM. Alonso hat ganz klipp und klar gesagt und ganz kurz, ja, werde ich. Lewis Hamilton ist knapp dahinter und ich meine, wenn er halt weiter diese Leistung zeigt, dann ist das einfach nicht gut genug. Und man hat bei Red Bull mit Yuki Tsunoda einen Fahrer, der, finde ich, sich vor allem dieses Jahr sehr gut weiterentwickelt hat, der vielleicht diesen zweiten Fahrer bei Red Bull vielleicht besser, dass er besser sein kann als Sergio Perez, weil Sergio Perez ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Man hat Daniel Ricciardo als Option, also Red Bull hat schon ein paar Optionen, wie man Sergio Perez ersetzen könnte. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er nach der Saison nicht mehr bei Red Bull fährt, weil man sieht halt, dass er halt immer mal wieder so ein Formfahrer ist. Also manchmal ist er einfach, wie auch schon zu Beginn der vergangenen Saison, ist er beim Start richtig gut, holt ein, zwei Siege, holt Pole Positions, holt viele Podien. Aber dann irgendwann kommt so der Punkt, wo er dann einfach stark abfällt. Das war letztes Jahr eigentlich auch beginnt mit Kanada und dann wurde es eigentlich immer schlechter. Das Gleiche ist jetzt ja ist jetzt ja passiert nach Baku, das heißt nach Miami. Miami wurde ja noch Zweiter. Danach Monaco in die Wand gesetzt, wurde 16. Spanien nicht ins Q3 gekommen, wurde dann am Ende noch Vierter. Das war ganz okay. Und jetzt ist er von 12 gestartet und ist nur Sechster geworden, wo ich mir so denke, Alter, wenn du mit einem Red Bull von 12 startest und Sechster wirst, vor allem auf einer Strecke wie Kanada, wo Überholen eigentlich relativ fit geht, dann ist das schon, sage ich mal, ein bisschen armselig, wenn man sieht, dass Verstappen in Jeddah nach kaum 20 Runden mit dem gleichen Auto von Platz 15 auf 2 schon vorgefahren war oder in Miami auch das gleiche. Also da frage ich mich so, da muss wohl einiges falsch laufen bei Sergio Perez. Ich weiß auch nicht, ob es der Kopf ist. Er ist ja, glaube ich, auch ein sehr emotionaler Mensch. So, wenn das halt einmal im Kopf drin ist, dass es nicht läuft, dann läuft es halt einfach nicht. Aber er muss so schnell wie möglich aus diesem Loch raus. Ich meine, wir haben noch vor ein paar Folgen den Titel gehabt, mexikanische Würze im Titelkampf. Also ich glaube, die Würze wurde rausgelöffelt. Also das war wirklich. Ja, eine kurze Zeit, wo Perez wirklich auf Augenhöhe aussah, weil Max Verstappen wird, glaube ich, ohne jeden Zweifel diesen Titel holen, seinen insgesamt dritten dann. Und ja, mal sehen, was dahinter passiert. Ich freue mich generell auf die nächsten Wochen. Es folgen wieder coole Strecken. Österreich jetzt als nächstes, dann Silverstone. Also an sich finde ich auch, der Grand Prix war sehr, sehr gut anzusehen. Es war einfach, es war überall mal was los. Es gab Überholmanöver auch vorne zwischen Alonso und Hamilton. Gab es ein cooles Duell dann Ferrari mit einer anderen Strategie und hinten im Feld dann halt auch die ganze Zeit dieses enge Mittelfeldduell, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Kanada hat nicht enttäuscht. Ich fand es persönlich, rein vom Racing her, war es eigentlich das beste Rennen der Saison. Also, weil ich fand die Saison bis jetzt ganz schlimm, was die Rennspannung angeht. Also es waren echt viele langweilige Rennen dabei und da fand ich, das war noch das Unterhaltsamste. Abgesehen, sage ich mal, von Australien, wo es dann halt die ganzen roten Flaggen am Ende noch gab. Aber ich rede jetzt mal rein vom Faktor, dass was auf der Strecke unterschiedlich, also unterschiedliche Strategien gab, dass es Überholmanöver gab, war das eigentlich das beste Rennen der Saison. Und man muss auch kurz, glaube ich, über Haas und Nico Hülkenberg sprechen, der es im Qualifying auf Platz 2 geschafft hat, allerdings dann 3 Plätze dahin gestuft wurde, weil er unter Rot zu schnell war. Es war aber auch halt wirklich die unglücklichste Situation, die es gibt. Kommt die rote Flagge und er fällt halt gerade über Start und Ziel. Und das war halt irgendwie wirklich eine Sekunde. Er hat da gar, wirklich kaum Zeit zum Reagieren gehabt, weswegen er dann dort 3 Plätze dahin gestuft wurde. Unnormal bitter für ihn, aber ja, so sind leider die Regeln, wobei man dort, finde ich, irgendwie das ein bisschen lockern könnte, dass wenn Fahrer wirklich 1, 2 Sekunden vor Start und Ziel vor der Überfahrt sind, dass es dann halt noch zählt. Vor allem, es war ja nicht seine schnelle Runde, die daran nicht schuld war, dass er dann rausgeflogen ist. Also, dass er die Strafe bekommen hat, sondern es war, glaube ich, eine Runde in Q1. Also, ja, sehr, sehr bitter für ihn und dann auch das Rennen verlief sehr, sehr schlecht für ihn und fürs Haas-Team, wo man einfach mal sagen muss, also der Haas ist halt wirklich im Renntrim, also. Ich frage, es ist wirklich noch die Steigerung vom Ferrari, was das Reifenfressen angeht. Okay, der Ferrari war jetzt dieses Wochenende, was die Reifen angeht, ganz gut. Aber insgesamt gesehen ist das ja schon krass. Also die fressen die Reifen dabei Haas und die haben im Rennen gar keine Pace, also wirklich gar keine Pace. Im Rennen ist das, glaube ich, das schlechteste Auto. Es geht nur rückwärts, was das angeht. Wenn du siehst, der Schaden von 5 wird, ich glaube, 15. am Ende. Natürlich waren da die beiden Ferrari und Sergio Perez, die einfach, wo es klar war, dass die ihn früher oder später überholen werden. Aber hallo, es ist echt krass, wie langsam dieser Haas ist. Im Qualifying ist es wirklich ein Auto, womit Hülkenberg es regelmäßig ins Q3 schafft. Aber im Rennen ist einfach nichts an Pace da und das verwundert mich sehr.
Ja, was auch krass ist, ist die Leistung von Magnussen,
Ja.
der überhaupt nicht Hülkenberg Paroli bieten kann. Also, wir hatten ihn ja letzte Saison vor allem oft gelobt, aber dieses Jahr muss ich sagen, sehe ich da recht wenig von dem, was wir ja an ihm gelobt haben. Aber ja, Hülkenberg macht es auch einfach gut. Er macht ordentlich Werbung für sich, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie seine Interessen da sind, aber ich könnte mir zum aktuellen Zeitpunkt, auch wenn es es ja gibt, gut und gern nochmal einen Wechsel von Hülkenberg zu einem besseren Team vorstellen, wenn so die Sachen so ineinander fallen und es zustande kommen könnte ich mir das gut vorstellen für Nico, denn
das, was er zeigt, ist sehr stark. Also im Quali mit einem Haas auf Platz 2 zu fahren, dann durch die Strafe natürlich nach hinten versetzt werden, aber selbst auf Platz 5 ist stark. Und ja, dann im Rennen, da kann er ja nichts für so, aber er hat ja auch, als er eingesprungen ist, gezeigt, was er für eine solide Pace im Rennen hinlegen kann. Also ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob da vielleicht er vielleicht nochmal irgendwo Interesse wecken kann, ihn es vielleicht auch reizt, da nochmal irgendwo anzugreifen. Würde mich sehr freuen, das mal zu sehen. Bin ich wirklich gespannt, aber was Nico auf jeden Fall zeigt, ist stark. Was er dann da von Haas hingestellt bekommt, vor allem fürs Rennen, das ist meiner Meinung nach viel zu wenig. Also Haas hat sich natürlich entwickelt im Vergleich zu vor 2 Jahren, aber ja, die Race Pace stimmt einfach gar nicht beim Team Haas und da muss man wirklich deutlich dran arbeiten. Also ihr bringt es halt nichts im Qualifying eine gute Platzierung zu holen, wenn du dann im Rennen eingeschult wirst von jedem und alle einfach an dir vorbeifahren können und du einfach kampflos bist. Da muss Haas auf jeden Fall Möglichkeiten finden, um das zu ändern. Und dann bin ich gespannt, wie es dann läuft. Wird aber schwierig, sage ich. Also ich glaube nicht, dass Haas sich dahingehend so krass entwickeln wird diese Saison. Und ich denke, es wird so ziemlich ähnlich weiterlaufen fürs Team Haas über diese Saison. Ja, das vermute ich auch. Also die Pace ist einfach überhaupt nicht da. Also Hülkenberg hat es ja einmal in die Punkte geschafft in Australien mit P7, sorry. Magnussen ist, glaube ich, auch einmal oder zweimal Zehnter geworden. Aber insgesamt ist es natürlich ja ein deutlicher Rückschritt nach letztem Jahr, wobei man auch sagen muss, letztes Jahr wurde es ja über die Saison gesehen auch immer schlechter. Also am Anfang war man echt gut dabei und dann gegen Mitte der Saison hat Mick Schumacher nochmal ein bisschen gepunktet. Aber dann ging ja es auch ganz straight bergab. Also man hat dann noch einmal diese Pole gehabt von Magnussen, die aber auch eigentlich mehr oder weniger, oder nicht nur mehr oder weniger, die eigentlich sehr, sehr glücklich zustande kam. Und ja, bleibt abzuwarten, was da jetzt abgeht. Jetzt ist ja erstmal Wochenende leider kein Rennen. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn jetzt wieder ein Rennen gekommen wäre. Ja, bin mal gespannt, was jetzt da vorne abgeht, weil wenn man mal ehrlich ist, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, die sind eigentlich schon die ganze Saison auf einem Niveau und nähern sich so kleine Schrittchenweise Red Bull an. Ich glaube, dass sie immer noch weit entfernt sind, um wirklich aus eigener Kraft ein Rennen gewinnen zu können. Dafür muss einfach Max Verstappen ein Reliability-Issue irgendwie haben, weil selber Fehler macht er einfach nicht. Man muss auch einfach sagen, was Max Verstappen zeigt, ist wirklich wie Hamilton in seinen besten Zeiten, wie Schumacher in seinen besten Zeiten, wie Vettel in seinen besten Zeiten. Er fährt einfach unfassbar gut, wenn man sieht, was Perez mit dem Auto macht, wenn man sieht, was er mit dem Auto macht. Natürlich sagt man, Perez baut auf Scheiße, aber man muss auch einfach mal klar und deutlich sagen, was Max Verstappen zeigt, ist einfach reine Weltklasse. Er macht einfach keine Fehler. Er hat diesen kleinen Fehler gehabt, der ihm da nichts gekostet hat in Kanada, aber er lacht dann. Er sagt so, ha, I nearly killed myself on that curb und macht dann so ein Haha dahinter so. Junge, da denke ich mir so, du wirfst da fast einen Rennsieg weg und er lacht sich da ab. So, ich glaube, für den ist es einfach richtig entspannt momentan, so der Dominator der Formel 1 zu sein. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also Österreich hatte ich ja letztes Jahr gute Erinnerungen dran, zu der Charles Leclerc ja letztes Jahr gute Erinnerungen dran. Dort ist ja auch bis dato sein letzter Formel 1-Sieg. Mal gucken, ob er diesen vielleicht wiederholen könnte, wäre natürlich ein absolutes Träumchen. Allerdings glaube ich, dass Red Bull dieses Mal das Heimspiel unbedingt gewinnen will, nachdem er ja letztes Jahr auch als Favorit an Red Bull Ring kam und dann von Leclerc geschlagen wurde. Glaube ich, will man, dass vor allem jetzt diese Winstreak nicht ausgerechnet beim Heimrennen zerstört wird, sondern ich glaube, dass man unbedingt dort diesen Heimsieg will, dass Max Verstappen noch ultra hungrig ist auf diesen Sieg, weswegen ich ihn natürlich als absoluten Top-Favoriten dann für das Rennen in Österreich sehe. Aber da kommen wir ja nochmal in der Folge nächste Woche drauf zu sprechen. Und ja, das wäre es dann jetzt für diese Folge, glaube ich, auch soweit. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, diese Folge hier aufzunehmen. Wir melden uns dann nächste Woche wieder. Dann können wir auch schon mal über die U21 berichten, die ja jetzt in knapp Viertelstunde ihr erstes Spiel hat. Ich freue mich sehr, euch nächste Woche, ja, wieder nächste Woche eine Folge zu machen. Wir hören uns und denkt immer dran, einfach mal abziehen.
Ja, von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, Hören uns nächste Woche wieder, dann mit dem Vorausblick auf Österreich und wie du gesagt hast, dann auch mit einigen mehr Themen, zum Beispiel der U21-EM oder vielleicht neuen Transfer-News. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich und sage bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.